Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche HIV-Patienten in Deutschland. Neue Probleme aufgrund hoher Lebenserwartung. In den 1980er Jahren kam die Diagnose HIV noch einem Todesurteil gleich. Das hat sich durch die immensen Fortschritte in der Medizin mittlerweile grundlegend geändert. Und HIV-Infizierte können eine annähernd normale Lebenserwartung haben. Die Langzeitfolgen der Medikamenteneinnahme und die Probleme älterer HIV-Patienten rücken daher in den Vordergrund. Und im Alltag werden HIV-Infizierte weiterhin häufig stigmatisiert. Von einer Entwarnung kann allerdings trotz der guten Prognose keine Rede sein, denn HIV ist weltweit immer noch ein großes medizinisches Problem. In Deutschland ist die Rate an Erstdiagnosen im letzten Jahr jedoch erstmals zurückgegangen. Da zwischen Infektion und Diagnose meist einige Zeit vergeht, häufig Jahre, schätzt das Robert-Koch-Institut in Berlin den Scheitelpunkt der Neuinfektionen auf die Jahre 2005 bis 2007 mit einem anschließenden Rückgang. Bis zum 1. März 2012 wurden dem Robert-Koch-Institut für das Jahr 2011 insgesamt 2.889 neu diagnostizierte HIV-Infektionen gemeldet, was gegenüber dem Jahr 2010 einen geringfügigen Rückgang um 1,7% bedeutet. Da die Rate an Neudiagnosen in den Jahren zuvor aber stets gestiegen war, ist diese Entwicklung trotz des relativ geringen Ausmaßes dennoch bedeutsam. Hinzu kommt, dass die Größe des Rückgangs der Neudiagnosen erwartungsgemäß niedriger ausfällt als die des Rückgangs der Neuinfektionen, da diese nicht konkret erfassbar, sondern nur anhand der vorliegenden Daten abschätzbar sind. Berechnungen des Robert-Koch-Instituts zufolge lebten Ende 2011 in Deutschland rund 73.000 Menschen mit einer HIV-Infektion. Davon gut 80% Männer. Die Hauptgruppe bilden hierbei mit etwa 46.500 Infizierten nach wie vor homosexuelle Männer, gefolgt von Personen, die sich bei einem heterosexuellen Kontakt angesteckt haben, ca. 10.500. Das Bild der Erkrankung hat sich jedoch in Deutschland seit den 1980er Jahren deutlich gewandelt. Von schätzungsweise 100.000 HIV-Fällen insgesamt seit Beginn der Epidemie sind bis heute etwa 27.000 gestorben. Allerdings nur noch rund 500 im vergangenen Jahr. Geschätzte 14.000 Menschen leben derzeit in Deutschland mit einer HIV-Infektion, von der sie noch nichts wissen.
Doch HIV hat inzwischen einiges an Schrecken verloren. Kam die Infektion anfangs noch einem Todesurteil gleich, haben die Patienten durch die medikamentöse Therapie mittlerweile eine annähernd normale Lebenserwartung. Daher wird auch die persönliche Situation der Patienten immer wichtiger. Bei den Medikamenten rücken Langzeitnebenwirkungen zunehmend in den Blickpunkt. Und natürlich die Einnahme selbst. Mussten die Patienten früher täglich eine Vielzahl von Tabletten schlucken, reichen inzwischen durch die modernen Kombinationspräparate wenige Pillen aus. In den letzten Jahren ging es in der Entwicklung von HIV-Medikamenten vor allem darum, einfacher einzunehmende und besser verträgliche Substanzen zu erhalten, sagt Professor Dr. Med-Jürgen Rockstroh, Leiter der HIV-Ambulanz am Universitätsklinikum Bonn. Das ist inzwischen durchaus gelungen. So hat die Zahl der Fixdosiskombinationen deutlich zugenommen, sodass sich viele HIV-Patienten mittlerweile im Hinblick auf die Infektion mit einer Tablette am Tag einstellen lassen, die dann drei unterschiedliche Wirkstoffe enthält. In der Regel bewegt sich die Zahl der erforderlichen Tabletten in der Standardtherapie zwischen 1 und 4 täglich, berichtet Rockstroh. Für die Behandlung HIV-Infizierter gibt es im Wesentlichen drei Optionen. Ein auf Nicht-Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Inhibitoren basierendes Schema, eines auf der Basis von Protease-Hämmern oder eines auf Basis von Integrase-Hämmern. Für die beiden ersten Möglichkeiten gibt es wiederum verschiedene Kombinationspräparate, die einmal täglich eingenommen werden. Im Fall der Integrase-Hämmer erfolgt die Gabe der Medikamente derzeit 2-mal pro Tag. Doch auch hier stehen neue Substanzen vor der Zulassung, die mit der einmaltäglichen Gabe auskommen. In dieser Entwicklung sieht Rockstroh eine der Hauptgründe für die großen Erfolge in der HIV-Therapie. Zum einen erhöht dies die Adhärenz, zum anderen wirken aber auch die langen Halbwertszeiten in gewissem Maße protektiv, erklärt er. So sei der Patient durch ausreichende Wirkspiegel auch dann noch genügend geschützt, wenn er einmal die Einnahme der Tablette vergisst.
In Deutschland und Europa beginnt man die Therapie in der Regel dann, wenn der Patient 2-mal weniger als 350 T-Helferzellen pro Mikroliter aufweist und wenn Begleiterkrankungen bestehen, die durch HIV verschlechtert werden, beispielsweise eine Hepatitis-Infektion, kardiovaskuläre Erkrankungen oder eine HIV-Nephropathie. In diesen Fällen wird die Behandlung schon bei einer Schwelle unterhalb von 500 T-Helferzellen pro Mikroliter begonnen. In den USA ist es dagegen üblich, generell ab dieser Zahl zu behandeln, und die Tendenz geht gelegentlich sogar dahin, jeden HIV-Infizierten zu therapieren. Hier spielt natürlich auch die Überlegung eine Rolle, dass sich durch die Therapie das Risiko für Neuinfektionen anderer senken lässt, erläutert Rockstroh. Beginnt man bei einem Patienten mit der Behandlung, sind zunächst kurzfristige Kontrollen nötig, die auf die Kurzzeitnebenwirkungen zielen. So werden in der Regel nach 2 Wochen toxische Wirkungen erfasst, nach 4 Wochen wird überprüft, ob die Viruslast adäquat abgefallen ist. In Woche 12 ist dies bei den meisten Patienten der Fall, sodass dann 3-monatige Kontrollintervalle ausreichen. In vielen Ländern geht die Tendenz mittlerweile dahin, nur noch alle 4 bis 6 Monate zu kontrollieren. Das sollte bei korrekt behandelten Patienten, die ihre Medikamente zuverlässig einnehmen, in der Regel auch ausreichen.
Die Adhärenzrate ist insgesamt sehr hoch, was sowohl für das Wahrnehmen der Kontrolltermine als auch für die Medikamenteneinnahme gilt, freut sich Rockstroh. Ein Grund für die gute Compliance mag sicher auch die geringere Rate an Nebenwirkungen sein, die die neueren Medikamente aufweisen. Gerade die Fettumverteilungsstörungen, die einen Patienten auch äußerlich als solchen erkennbar machten, sind mittlerweile kein allzu großes Problem mehr. Diejenigen Medikamente, die diese Nebenwirkung im starken Maße hatten, spielen heute in der Therapie kaum noch eine Rolle, erklärt Rockstroh. Dennoch sind die Substanzen nicht nebenwirkungsfrei. Sie können beispielsweise zu Veränderungen an den Nieren führen, Fettstoffwechselstörungen verursachen oder das Risiko für Herzinfarkte erhöhen. Das größere Problem sieht Rockstroh derzeit allerdings in der Frage, was diese Medikamente auf lange Sicht beim alternden Patienten auslösen. Denn in den Studien wurden meist junge, abgesehen von der HIV-Infektion gesunde homosexuelle Männer untersucht. Was passiert, wenn diese Patienten älter werden, wissen wir derzeit noch nicht, bedauert er. Die Infektion mit HIV findet in der Regel zweigipfelig statt, mit einer Spitze im Alter von Anfang 20 und einer weiteren im Alter um die 50 Jahre. Wird die Infektion durch einen routinemäßigen HIV-Test frühzeitig diagnostiziert, haben die Patienten behandelt eine annähernd normale Lebenserwartung. Infiziert sich jemand mit 35 Jahren, so dürfte er unter üblichen Umständen noch 40 Jahre leben, sagt Rockstroh. Bei 20-25% der Patienten in Rockstrohs Ambulanz wird die Infektion jedoch aufgrund einer AIDS-Erkrankung oder einer symptomatischen HIV-Infektion festgestellt, also beispielsweise eine Pneumocystis carinii-Pneumonie oder eine Toxoplasmose. Doch auch diese Patienten haben heutzutage eine reelle Chance, vorausgesetzt sie überstehen die Akutphase und lassen sich therapeutisch gut einstellen.
Wie sieht nun der typische HIV-Patient aus? In Deutschland sind die größte Gruppe nach wie vor Männer, die mit Männern Sex haben, sagt Rockstroh. Die Altersstruktur der Patienten hat sich gegenüber den Anfangszeiten von HIV und AIDS deutlich geändert, was nicht zuletzt auch an der deutlich längeren Lebenserwartung liegt. In Rockstrohs Ambulanz, in der rund 1000 HIV-Patienten betreut werden, liegt das Durchschnittsalter bei rund 40 Jahren, mit einer Tendenz nach oben. Dies wirft nicht zuletzt die Frage auf, wie man in Zukunft mit den immer älter werdenden HIV-Patienten umgehen soll, die es ja früher nicht gab. Auch spielen Komorbiditäten in zunehmendem Maß eine wichtige Rolle, denn HIV scheint das Risiko für bestimmte Erkrankungen zu erhöhen. So leiden die Patienten beispielsweise häufiger als Nicht-Infizierte an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die bei ihnen zudem auch schon deutlich früher auftreten. Trotz aller Fortschritte in der Therapie ist die Diagnose HIV für die meisten Patienten immer noch ein riesiger Schrecken, weiß Diplompsychologe Steffen Taubert, wissenschaftlicher Projektkoordinator der Deutschen AIDS-Hilfe. Das habe neben der Infektion als solcher auch damit zu tun, dass Menschen mit HIV in der Gesellschaft immer noch diskriminiert werden. Es stellen sich dann aber auch viele Fragen für die Patienten, beispielsweise wie sie mit der Infektion in ihrem sozialen Umfeld umgehen, wer etwas von der Erkrankung mitbekommt und vor allem, wie sie dem Partner die Diagnose mitteilen, sagt Taubert. In den Köpfen der Menschen ist HIV immer noch sehr problembelastet. Die Gesellschaft hat nach wie vor Schwierigkeiten, mit dieser Erkrankung umzugehen. So berichtet er von Zahnärzten, die sich aus Angst vor einer Ansteckung weigern, Patienten mit einer HIV-Infektion zu behandeln. Die Deutsche AIDS-Hilfe versucht daher, mit Aufklärungskampagnen intensiv gegen die Stigmatisierung der Erkrankten anzuarbeiten und bietet neben Informationen für Patienten und die Bevölkerung auch spezielle Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte und medizinisches Personal an. In solchen Workshops lernen diese dann unter anderem, wie man mit HIV-Infizierten angemessen umgehen soll und wie man mit ihnen über bestimmte Themen sprechen kann, etwa über Sexualität.
Vor allem von Seiten der Patienten besteht ein großer Bedarf an Beratung. Es beginnt für viele Infizierte schon einmal mit der Frage, wann und wie sie einem neuen Partner von ihrer Infektion berichten, sagt Taubert. Doch auch in einer bestehenden Partnerschaft stellt sich die Frage, wie man mit der Infektion umgehen soll. Die Antworten fallen für jedes Paar anders aus, erklärt Taubert. So gäbe es Paare, die stets Kondome benutzten, aber auch welche, die im Falle einer Viruslast unterhalb der Nachweisgrenze darauf verzichten, mit dem Wissen, dass ein Ansteckungsrisiko nahezu nicht existiert. Insgesamt beurteilt Tauber die Situation der HIV-Patienten in Deutschland aber durchaus positiv. Wir haben hier mittlerweile eine gute medizinische Betreuung mit sehr engagierten Ärzten. Und auch die Lebensqualität der Patienten ist inzwischen relativ hoch. Allerdings hat die Gesellschaft nach wie vor ein Problem mit der Erkrankung. Es gibt noch viel zu tun. Vor allem müssen wir Vorurteile und Ängste abbauen. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Der Autor war Dr. Med. Johannes Weiß aus Bad Kissingen. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.